Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Ja, herzlich willkommen, Peach, zu unserer Podcast-Manege. Es ist Zeit, es ist genauer gesagt 20.48 Uhr Zeit.
Ahoi Stefan, bei mir ist es auch 20.48 Uhr Zeit auf meinem analogen Zeigerinstrument an meinem Armgelenk, an meinem Handgelenk. Hast du auch ein Armgelenk?
Ich weiß nicht, wo du deine Uhren trägst. Am Schulterblatt.
Der arme Mann hat ein Gelenk, um Gottes Willen. Wie geht's dir? Geht gut?
Ja, es geht gut. Ja. In meinem selbst improvisierten, selbstgebauten kleinen Aufnahmestudio hier. Hier steht gerade hochkant eine Matratze, neben mir ein Regal eines bekannten schwedischen Möbelhauses. Unter mir ein karierter Teppich und über mir brätselt eine Lampe vor sich hin, während vor mir mein kleines Tablet mit dem Zusatz Pro vor sich hin werkelt und mir hoffentlich Freude bereitet, wenn ich auf Stopp drücke und dann ist da eine Waveform, die ich bearbeiten kann.
So viel Luxus. Ich bin heute mit dem Thema dran, stimmt das?
Ja.
Stimmt, oder?
Bist du.
Sehr gut. Pass auf, es geht mir viel durch den Kopf.
Da bin ich froh.
Da können wir schon wieder Einstein zitieren. Egal, nein, folgendes. Ich würde einsteigen mit einem Zitat vom Herrn Sandburg oder Sandburg, keine Ahnung. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Ja.
Jetzt wird es aber nicht böse, keine Angst, sondern ich beziehe es auf Tontechnik. Und zwar auf einen anderen Krieg, auf den Krieg der Lautheit. Loudness War. Schon mal gehört?
Ja, das ist mir durchaus ein Begriff.
Ja. Ja, deswegen die Frage an dich. Loudness War, gehst du hin?
Also.
Würde ich jetzt mal so stehen lassen.
Gut, die kurze Antwort lautet, bei der Ausmusterung, muss man ja bei mir sagen, es war wirklich eine Ausmusterung. Ich habe, glaube ich, auch in vielen Bereichen so sehr versagt, dass die, glaube ich, mich sowieso nur zum Regale einräumen geschickt hätten. Und mit meiner seltsamen Einstellung wussten die hier, den Jungen, den lassen wir mal irgendwo lieber helfen im sozialen Bereich.
Er hat auch schon die Haare dafür, um im sozialen Bereich zu arbeiten, meine ich. Bei mir hätten sie gesagt, ich hätte schon das Alter dafür.
Bei Loudness War, wenn ich das richtig einschätze, geht es ja darum, dass quasi man sich mit Lautstärke gegenseitig übertrifft, um quasi Dominanz dem anderen Produkt gegenüber herzustellen oder so. Richtig? Das meinst du?
Genau, so ist es mir auch bewusst. Und zwar, stell dir vor, also wir befinden uns bei schönen alten Medien wie der CD. Schön alt, ne? Klingt
das
gut, oder?
Das ist tatsächlich schön alt. Peach, das ist schon eine Weile her, dass die CD erfunden wurde. Ich glaube 80er Jahre, oder?
Mitte der 80er, 82, 83 irgendwann und so richtig, dann 85, 86 in Handel und dann gab es auch Spieler, glaube ich, unter 1000 D-Mark damals, dass man sich das auch zu Hause hinstellen konnte. Egal, auf jeden Fall, Hersteller von CDs, ich nenne sie jetzt mal Musiklabels, ne, also die Mastering-Studios, was auch immer. Genau, die betteln sich quasi. Und zwar der Gestalt, dass die CD eines Herstellers eben lauter ist als die eines anderen Herstellers. Und das kann unangenehm sein, wenn man jetzt zum Beispiel, CD-Wechsler, die Älteren werden es noch kennen, wenn er verschiedene CD-Wechsler hat, verschiedene CDs drin hat, auf einer Party, keine Ahnung, lässt es laufen und dann ist die zweite CD viel lauter als die erste. Und das kann schon unangenehm sein. Also es ist wohl auch so, dass CDs aus den 80ern und aus den 90ern eben wirklich viel leiser klingen als CDs von heute. Also wir sprechen hier von der empfundenen Lautstärke, ne? Die Lautheit. Deshalb auch, also Lautheit, Loudness, ja? Deshalb auch Loudness War. Es ist immer ein Unterschied zwischen der technischen Lautstärke, also das System CD hat ja einen bestimmten Dynamikumfang, 90, 95, 96 dB, sowas in der Richtung, von leisestem Geräusch, was dort aufgezeichnet, abgespeichert werden kann, bis hin zum lautesten Geräusch hast du quasi einen Lautstärkeunterschied von, ich glaube, es waren wirklich 96 dB. Ne?
96 dB, das ist doch, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. 80 dB entspricht, glaube ich, einem laufenden Motorrad, Motor, der so vor sich hin knattert. Und 100 dB ist schon so Großraumdiskothek-Kram, ne? So richtiges.
Sagt man immer. Ja, da gibt es immer diese, na, wobei man das, glaube ich, unterscheiden muss. Da gibt es ja diese, gibt ja immer diese Listen, ne? Was ist laut? Da hast du irgendwie einen Presslufthammer mit 120 oder 130 und dann wird immer hier angeführt, die Saturn 5-Rakete beim Start 205 dB, glaube ich. Und das ist aber, glaube ich, da muss man auch wieder stark unterscheiden. Obwohl, nicht so richtig unterscheiden, denn das sind ja eigentlich diese bewerteten Lautstärken. Also ja, bewertet.
Aber ja. Bewährt. Aber da geht es doch auch um den Abstand, wo du das misst. Also ich meine,
Also klar, es geht um den Abstand, aber es geht auch um die Bewertung. Du weißt, was ich meine, oder? Die Bewertung, also worauf du es beziehst. Du musst ja immer, wenn du Sachen, bei allen Sachen vielleicht nicht, aber bei Lautstärke ist es wohl so, dass du es immer auf irgendwas beziehen musst. In dem Fall meint bewertet, dass man das auf das menschliche Gehör bezieht. Ja. Also das weißt du ja selber. Also du weißt es ja als Musiker sowieso besser als ich und auch die Leute da draußen werden es wissen, dass man, keine Ahnung, an Küchenradios, die natürlich eigentlich von der Sache her technisch auch das gesamte Frequenzspektrum wiedergeben von, weiß ich nicht, 20 Hertz bis 20.000 Hertz, also das gesamte hörbare Spektrum wiedergeben. Es klingt aber alles nicht so schön bassig, es klingt nicht so warm, so, ne? Woran liegt das? Naja, weil einfach in den tiefen Frequenzen dieses kleine Küchenradio nicht so einen Druck machen kann. Und das heißt, du empfindest das anders laut als zum Beispiel eine schöne Stereoanlage, die eigentlich die gleichen Frequenzen abbildet, die aber in dem Bassbereich ein bisschen mehr Druck produziert. So. Und weil eben das Gehör eben, na, ich sag mal, die tiefen Frequenzen nicht so deutlich ist falsch, nicht so stark wahrnimmt wie die mittleren Frequenzbereiche. Also mittler heißt bis, also was jetzt zum Beispiel die Sprache, den Bereich der Sprache angeht, wo sind wir da? Bis ungefähr 3000 Hertz, sowas vielleicht, 4000?
Ja, oder? So das Wichtige läuft, glaube ich, so bis dahin ab und dann kommen ja noch ein bisschen Konsonanten dazu. Zischeln und so, ne? Also das
Konsonanten
ist dann
höher. Klingen höher oder was? Nee.
Nee, das sind ja dann eher also Geräuschanteile, ne? Diese berühmten Oberschwingungen, die dann eher den Geräuschanteil ausmachen. Du hast ja einen Grundton in der Stimme, der ist ja viel tiefer. Also wenn,
ja.
ich kann das ja jetzt mal versuchen zu simulieren. Wenn ich jetzt bei mir mal die Obertöne weglasse und den Ton, das ist etwa so. Meine Tonhöhe gerade.
Stimmt.
Aber genau, oben drüber so kommt halt, warte, ich kann es mal übertreiben. Oben drüber kommt halt hier so dieses ganze Geknarze, was irgendwie durch die Knochenstruktur und meine Zähne und alles mögliche und dann das Rauschen. Und
du machst das jetzt nur du hast das jetzt mit deiner, wie hast du das jetzt gemacht? Mit deiner Stimme, mit deinem Kopf, mit deinem Mund, mit deinem Rachenraum oder wie hast du das jetzt gemacht?
Naja, ich habe es mit meiner Stimme gemacht, sonst hättest du ja nichts gehört. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, Stefan, the living effects Gerät, das ist ja lustig.
Naja, guck mal, du kannst doch sowas hier machen, also wenn ich jetzt normal rede.
Das klingt aber wirklich nach einem derben, bösen MP3-Codec mit, weiß ich nicht, mit 60 Kilobit oder so. So klang das jetzt gerade, ja, unglaublich.
Ja, naja, das kommt halt vom Singen. Also ich bin vom Sprechen einfach mal draufgegangen, welchen Ton produziere ich gerade mit meinem Kehlkopf.
Ja.
Und das ist übrigens sehr interessant, ne? Wenn man spricht, dann hat man auch eine Sprechmelodie. Und die ist natürlich nicht so schön ausdifferenziert wie eine gesungene Melodie. Also wenn ich jetzt so sage, ba, 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 so irgend sowas.
Ja, aber jeder hat seinen Singsang, genau, sagt man ja.
Genau, und da hast du dann oft solche Sachen. Wenn ich jetzt meinen Singsang simulieren würde, warte, ich versuche das jetzt mal. Weißt du, das sind ja nicht viele Töne, aber da ist so mein tonales Zentrum.
Klingt wie die Melodieführung von einem Dieter Bohlen-Song irgendwie gerade. Sehr simpel gestrickt. Nein, ja. Wir schweifen ein wenig ab, glaube ich. Es ging um Lautheit, also es ging um die Bewertung. Also mir ging es darum, also, oder fangen wir mal an, die Hörfläche, ne? Der Mensch nimmt irgendwie von 20 Hertz bis 20.000 Hertz wahr, prinzipiell, diese Frequenzen kann er hören oder Kinder wahrscheinlich.
20.000 nur, Hertz, das können Säuglinge vielleicht noch. Da ist aber dann auch Schluss. Ich habe früher, weißt du noch, als man früher mit Kopfhörern so total Experte war und also diese In-Ear-Kopfhörer, die so für Walkmans und Discmans und so, also die
Experte, wie meinst du denn das jetzt?
Naja, also wir haben uns da gegenseitig immer übertroffen darin, welcher Kopfhörer kommt weiter runter okay, also die, klar, ja, also ja, die ja, ganz billigen, die haben halt unter 100 Hertz nichts mehr geschafft, aber die richtig guten kamen halt 80 Hertz, 50 Hertz und dann theoretisch 20 Hertz, da stand dann immer da 20 bis 20.000 Hertz, ne, so, und das ist aber natürlich Schwachsinn, weil du hast da unten halt eigentlich nur noch so Trittschall, das sind eigentlich nur noch mechanische Bewegungen, wenn du es so nimmst, was ja so eine kleine Membran eigentlich nicht abbilden kann, und dann in dem obersten Frequenzbereich, also seien wir mal ehrlich, wir Erwachsene und ich als Musiker hast recht, also ich glaube, bei uns ist irgendwann bei 18.000 schon Schluss.
Wenn überhaupt. Also ich denke 16, 15 vielleicht irgendwas.
Na, was ich ja ganz interessant fand, ich habe ein bisschen, wenn ich mit meinen Instrumenten rumbastle und mit Keyboards und Verstärkern und Gitarren, da habe ich mal versucht, so diesen so rauszufinden, was brauche ich denn eigentlich von dem Grundsound, und habe quasi über ein Mischpult dazwischen habe ich mal die Frequenzen abgeschnitten, die ich sowieso nicht höre. Ja, also nicht bewusst höre. So, und da habe ich mal die obersten Frequenzen, die halt auch so beißen in den Ohren, habe ich einfach mal rausgenommen, immer weiter rausgenommen und habe mir das mal angeschaut digital, was ich da rausnehme. Also da wanderte bis 10.000 Hertz erstmal fröhlich alles weg, und dann wurde es so langsam hörbar, sodass es so diese kreischigen Anteile.
Also von oben her herangetastet quasi.
Genau, und so schön ab, weiß ich, keine Ahnung, ab 18.000 angefangen oder irgend sowas. Genau, und dann immer weiter runtergenommen. Und das Wichtigste, was ich jetzt zum Beispiel für Rockmusik brauchte, um mich gegen das Schlagzeug durchzusetzen, das lief so bis 8.000 Hertz. Aber selbst ich konnte da noch was runternehmen, weil damit ich das als laut, aber trotzdem warm empfinde, konnte ich noch viel weiter runtergehen. Also in diesen Stimmbereich, was du gerade gesagt hast, so 6.000 Hertz, 5.000 Hertz. Dann wird es irgendwann dumpf, dann möchte man nicht weiter abschneiden, aber ich fand es interessant, wie viel man wegnehmen kann, was eigentlich nur Zusatzlärm ist, Zusatzstress fürs Trommelfell. Und da dachte ich mir, ich lasse einfach Platz fürs Schlagzeug. Das ist übrigens auch ganz interessant, du hast ja so gemeint, diese empfundene Lautstärke, das ist, da geht es ja um, ich stelle mir das so vor, wie so ein Essen, was quasi wenig Fett drin hat und wenig Gewürze, was dann so ein bisschen gehaltlos schmeckt. Du hast zwar vielleicht energiemäßig einen ähnlichen Ertrag. Das
Nötigste drin, ja.
Aber es schmeckt nicht vollmundig, und das geht tonal auch. Und ich glaube, es gab seit der CD-Entwicklung in den 80ern, wo man ja eigentlich, glaube ich, eher, man hat es ja als Ablöser oder als Weiterentwicklung der Schallplatte gedacht, ne? Damit man.
Das auf jeden Fall einfacher, handelbar, die Qualität bleibt über die Lebensdauer des Mediums erhalten, na klar.
Ja, natürlich. Und dann hat man ja auch digitalisiert, das hat man ja vorher nicht gemacht. Das, ja,
das hat man vorher nicht gemacht, genau.
Genau. Und da hat man ja erstmal.
Man hat wohl schon digital aufgenommen, das haben sie wohl schon gemacht, aber das Speichermedium, also ganz große Produktion, irgendwas, teilweise Live-Mitschnitte, aber das Endprodukt war am Ende ja immer die Schallplatte oder halt ein Tonband, ne?
Aber was definitiv so war, also es gab zwar schon so Techniken, um Signale ein bisschen zu zähmen, technisch, dass sie nicht zu hohe Ausschläge produzieren. Aber ich glaube, der erste Prozess war tatsächlich, denke ich mal, alles, was schon da war auf anderen Tonträgern, erstmal digital auf CD zu bringen. Genau. Und da hat man, glaube ich, noch nicht so sehr die Unterschiede gemacht.
Auf die Lautness geachtet. Jetzt sind wir nämlich wieder beim Punkt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, genau. Denn im Analogen, das kannst du mir ja vielleicht bestätigen, wenn du jetzt was aufnimmst, dann hast du ja eigentlich. Also kann der Pegel ja, ich übertreibe jetzt mal, so laut sein, wie er will. Das spielt ja keine Rolle. Du hast ja keinen, also da ist ja nicht Schluss oben.
Naja, aber warte mal, die Begrenzung, jetzt ein ganz natürliches Geräusch, was nicht aufgenommen wird, oder meinst du schon die Aufnahme dieses Geräuschs?
Ich meine die Aufnahme, wenn die analog auf.
Naja, aber warte, da ist die Begrenzung, aber es gibt eine Begrenzung nach unten und nach oben. Die Begrenzung nach unten, wenn man sich mal an ganz alte Grammophonaufnahmen erinnert.
Dass du dich vom Grundrauschen, vom Rumpeln abhebst.
Genau, klar, also du hast ja
eine bestimmte Lautstärke haben, dass du drüber kommst über die Grundgeräusche.
Genau, klar, weil die Schaltkreise, das rauscht alles, weil du ja quasi, das ist doch die kosmische Hintergrundstrahlung, die wir einfangen, ne, damit. Das war doch mal die, ist das wahr? Das hatte mir mal jemand gesagt. Und das,
was denn?
Du hast ja immer eine Hintergrundstrahlung. Also wir haben Strahlung aus der Erde, diese Radon, wie heißt denn die Strahlung aus dem Erde?
Radioaktive Strahlung einfach.
Ich weiß
auch.
Na, egal. Genau, also die Strahlung, die aus der Erde quasi von unten nach oben kommt, dann hast du die Strahlung von oben, von der Sonne. Im Weltraum hast du ja auch noch, ist egal, ne? Also überall Strahlung.
Alles.
So, und das ist das, was man dann auch so.
Mit aufzeichnet, ist es so?
Ja, das hatte jemand mal gesagt. Ich habe das nie überprüft, ob das stimmt, dass dieses weiße Rauschen. Dieses Standard, das hat man ja zumindest aufgenommen, als man die Teleskope in den Himmel gerichtet hat, hatte man ja immer gedacht, dass es da um irgendeine Verschmutzung geht oder so, aber man hat die kosmische Hintergrundstrahlung damals das erste Mal
Durch Zufall aufgenommen.
Genau, und die haben
und
quasi
hat damit festgestellt, dass, naja, dass halt, naja, Wellen, da sind wir bei Wellen, bei grundsätzlich bei Wellen, dass jeder Stern anders klingt.
Mhm.
Quasi. Also,
ja,
ne,
aber man hat auch generell diese, also das hat ja ganz viel Einfluss gehabt auf die Art, wie wir unser Universum sehen und mit Expansion und nicht und so weiter. Genau, und da gibt es.
Kommt schon wieder ab.
Ja, da gibt es halt so eine Grundverschmutzung. Und die, die kommt auch durch unsere Leitung, die wir benutzen, die Verstärkersysteme und so. Und das ist die untere Grenze.
Weil, alles.
Genau, wir müssen erstmal da drüber kommen mit unserem Signal. Das heißt, es gibt da eine leiseste Grenze, wo man jetzt sagt, wenn ich jetzt mit meinem Ohr in einem großen Konzertsaal bin und in der hintersten Ecke klingelt jemand ganz leise mit einer Triangel, so macht so ein leises Ping, dann würde ich das mit meinem normalen Ohr locker raushören, außer mein Blutrauschen
Mega.
Ist noch lauter als das. Ne?
Habe ich einmal gehabt, Beethovens 9. im Gewandhaus, irre.
Oh, man ist sehr kultiviert.
Ja. Hier Schlusssatz, nee, der letzte, wie sagt man denn, der letzte Akt. Wo sie alle ihr Geld verdienen müssen, weil sie alle spielen, also
werden doch nicht nach Tönen bezahlt.
Und die singen auch noch, war also eine Lautstärke, sehr beeindruckend, aber es gibt, du hast dort auch Triangeln und du hörst die raus, das ist unglaublich. Du sitzt dort vor diesem Mega-Orchester, die ballern da los aufs Feinste und auf einmal denkst du, wo kommt das Klingeln her? Ach guck mal, da steht eine Triangel, du hörst eine Triangel raus. Mhm. Ne, das hat ja am Ende wahrscheinlich mit den, wie du vorhin ein bisschen so angedeutet hast, zumindest habe ich so verstanden, du gibst dem Schlagzeug Raum in einem bestimmten, oder du gibst dem Schlagzeug Platz in einem bestimmten Raum und machst daneben einen anderen Raum auf für die Stimme zum Beispiel.
Genau, frequenzmäßig.
Und so ist das frequenzmäßig, genau. So ist ja bei der Triangel wahrscheinlich auch, weil die so hoch ist, also im Verhältnis zu den anderen, dass da einfach kein anderes Instrument ist und deshalb hörst du die, oder?
Ja, das ist die hohe Kunst des Mischens, der Tontechnik auch. Das ist auch der Grund ursprünglich, bevor es jetzt elektrische Verstärkung und sowas gab, warum die Opernsänger diese bestimmte Art zu singen haben, die viele ja auch als recht anstrengend empfinden und die auch manchmal schwer verständlich macht, weil ja so sehr vokalbetont gesungen wird, ne? Und dann hast du diesen...
Weil sie sich durchsetzen müssen einfach.
Ja, das ist wie so ein Klangfilter, der da auch, wenn man das lernt, wie man so singt, da macht man halt nicht jetzt, dass man ganz normal singt, la 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 la, so, sondern man wird halt la 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 la, also formt quasi die Vokale so günstig, dass, ich kann das übrigens nicht, aber so günstig, dass quasi, wenn das Orchester parallel spielt, dass nicht nur dein Grundton vorhanden ist und bestimmte Obertöne, um hörbar zu machen, dass es sich um eine menschliche Stimme handelt, sondern da werden die Anteile extra herausgehoben, die gerade vom Orchester nicht abgedeckt werden und du packst dich da quasi genau in diese Lücke.
Dazwischen.
Und das kann mitunter halt ziemlich seltsam klingen, so telefonhörermäßig, dass du halt, das halt so klingt, aber man hört dich halt. So. Genau, also wir wollten aber eigentlich, warte mal, wir kommen jetzt gerade, wir waren ja eigentlich dabei, die unterste Grenze ist quasi dieses, ob du dich noch durchsetzt, ne? Ob du einen Platz hast im Klangspektrum und ob du damit ein leises Geräusch abbilden kannst. So, und die obere Grenze ist aber, und das ist wichtig, was kann denn die diese Übersetzungsmembran, zum Beispiel ein Mikrofon, ne? Ein handelsübliches Mikrofon, da muss eine Membran
was
schwingen.
Was kann die überhaupt einfangen?
Genau, weil wenn du der zu viel Power gibst, dann übersteuert quasi die. Genau,
dann geht die auf Anschlag.
Richtig. Und dann,
aber worauf ich hinaus wollte, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle,
okay.
Bei einem analogen System gibt es streng genommen eigentlich kein Ende oben. Darauf wollte ich hinaus. Klar, also mechanisch, bauartbedingt, kann die Spule nur einen bestimmten Weg zurücklegen. Das ist, weil die hängt an der Membran, die durch deine Stimme zum Schwingen angeregt wird. Dahinter klebt die Spule. Die Spule bewegt sich im Magnetfeld und die kann nur so und so viele Millimeter nach hinten und nach vorne sich bewegen. Dann ist das Signal zu Ende. Aber technisch gesehen kann auf einem Tonband es ist halt nicht, ich kann es leider nicht genau erklären, aber es ist halt nicht wie bei einer CD, wo du ja aufgrund der technischen Eckdaten, du hast halt so und so eine Bittiefe, die nur genau so und so viele Lautstärkestufen abbilden kann. So eine Begrenzung gibt es ja auf dem Tonband in dem Sinne nicht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber das betrifft doch die Zwischenräume, aber das Minimum, das Maximum, gibt es da keine Grenze? Also wenn du jetzt mal an so einen Bildsensor denkst, irgendwann ist der halt gesättigt, oder? Ist das nicht so?
Naja, also wenn du jetzt, irgendwann ist der gesättigt, das stimmt wohl, aber das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Also es ist in einer, oh nee, das kann man nicht so richtig vergleichen. Nee, ich überlege gerade, ich krieg's gerade nicht zusammen, aber.
Aber diese Sättigung, dass man sagt, wir gehen so nah wie möglich an eine obere Grenze ran, das ist doch eigentlich das, was man rausgefunden hat, wenn man Signal entsprechend bearbeitet und verdichtet das in bestimmten Bereichen. Das hat doch dann erst zu diesem Loudness War geführt, dass man rausgefunden hat, wie kann ich denn aus alten Aufnahmen, wie kann ich die denn quasi noch mehr anreichern, wie bei dem Burger, was ich vorhin gesagt habe, mit Fett und Gewürzen, wie kann ich denn das Ding noch hochpimpen, dass das immer noch der gleiche Grundgeschmack ist, aber viel intensiver.
Viel fetter klingt.
Na, und dann habe ich quasi... hat man das gemacht, weil man wirklich wollte, dass es lauter wird, und war da schon Konkurrenzdenken, oder hat man das gemacht, weil durch die Digitalisierung ja hier so eine Art Rasterung auftritt? Ich kann ja nicht wie bei
anderen. Es hat mit der Rasterung zu tun. Also so wie ich es verstanden habe, hat es mit der Rasterung zu tun. Beispiel, du nimmst, ein Klavier auf. Damit solltest du dich auskennen, wa? Aus auf die Klaviertaste. Ja. Und da passiert was? Dann fängt die Saite an zu schwingen, und es ist wie bei allen technischen Geräten, Vorgängen, hast du erstmal einen Einschwingvorgang. Das heißt, aus der Ruhelage wird das System in eine Schwingung halt versetzt, und diese erste Auslenkung, die allererste Auslenkung dabei.
Du meinst, wenn ich die Taste drücke und der Hammer schlägt gegen die Saite, dieses erste Pock.
Genau, das erste Pock. Das ist die sogenannte Transiente. Und die hat einen Mega-Pegel. Also die ist quasi ziemlich laut, aber die ist sehr kurz.
So wie wenn ich ein Kabel einfach unvermittelt bei voller Lautstärke rausziehe und es knallt übrigens.
Und es knallt im Lautsprecher. Ja, sollte man nur 1 bis 38 Mal machen. Dann
ist das auch eine Transiente dann? Habe ich dann einfach eine isolierte Transiente
produziert? Also ich kenne es als Einschwingvorgang. Ne? Es ist ja, na gut, es schwingt ja was. Ja, also ich weiß nicht, ob das auch ein Transiente ist. Das weiß ich gerade nicht. Könnte sein, dass man das auch so bezeichnet. Wahrscheinlich ist es eher ein spezieller. Aber es ist ja aufgrund eines Kurzschlusses. Ist das ein Kurzschluss? Das ist ein Kurzschluss, ne? Ein kurzer Kurzschluss? Ein Langschluss? Egal, auf jeden Fall. Bei der CD ist es doch so. Wir haben vorhin kurz über Bitrate gesprochen. Vielleicht müssen wir es kurz erklären. Bitrate bei der CD, 16 Bit.
Das ist mein Raster quasi. Wie fein löse ich das?
Ist dein Raster. Dein Raster auf der Y-Achse, wenn man so will. Genau. Wie fein kannst du die Lautstärke, den Ausschlag auflösen? Genau. 16 Bit heißt 2 hoch 16 sind 65.000 zerquetschte Abstufungen.
65.536, der Herr, bitte.
Jetzt geht's los. Okay. so viele feine Abstufungen hast du von unten bis oben. Und darüber ist aber Schluss. So, wenn du jetzt auf deine Klavierseite haust, dann schwingt diese Welle übelst nach oben, und du bist eigentlich schon ganz oben angekommen bei der 65.000. Und wenn die dann aber wieder runtergeht, wie gesagt, wir befinden uns immer noch beim Bruchteil von einer Sekunde, bei einer, ich weiß nicht, wie viele Millisekunden das sind. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Millisekunden oder was. Das muss weniger noch sein. Das schwingt sich dann, also wenn ich eben gesagt habe, bei 65.000, das schwingt sich das dann eher wahrscheinlich bei 30, 40 1000 so ein. Das heißt, dein Nutzsignal ist eigentlich viel leiser, oder das, was du erhalten willst, das, was eigentlich die Klavierseite selber ausmacht, ist eigentlich viel leiser als dieser erste Anschlag. Und Ziel ist es doch eigentlich, dass dein Nutzsignal, also das, was du hören möchtest, möglichst laut draufkommt. Das heißt, man muss gegensteuern, man muss eben diese Einschwingvorgänge, sofern sie denn da sind, die muss man eigentlich in der Lautstärke beschneiden. Die komprimiert man.
Wie ein Schalldämpfer quasi.
Sowas wie ein Schalldämpfer, eigentlich ein bisschen wie eine Bremse.
Ah, wie so eine schusssichere Weste quasi, damit der Aster.
Vielleicht wie ein, sowas vielleicht, genau.
Damit ich quasi, da kann mich jemand quasi mit einem Maschinengewehr voll ballern, und ich denke mir, huhuhu, das kitzelt aber.
Das kitzelt aber, genau, und ich komme und ich klippe nicht. Genau,
ich klippe nicht. Das, was ja jeder Superheld sagt, wenn er beschossen wird. Hey, ich klippe nicht, guck mal, ich klippe nicht.
Oh Gott, das können wir doch wieder ins Erklären hier, um Gottes Willen.
Gab es denn also eigentlich diesen Film, diesen berühmten Film, Cliffhanger?
Oh Gott, ich glaube, jetzt musst du doch nochmal schneiden hier.
Hier wird nichts geschnitten.
Um Gottes Willen, ich distanziere mich. Nein, Klippen. Also, wie ich versucht habe zu erklären, man will ja das Nutzsignal möglichst laut darstellen. Und wenn du aber am Anfang was hast, was technisch leider da ist, aber viel lauter ist, dann musst du den Nutzpegel eigentlich ja so weit runterdrehen, dass du eben mit diesem ersten Lauten nicht über die technischen Möglichkeiten hinausgehst. Ne? Hm. Wenn du das einfach, wenn du jetzt einfach so aufdrehen würdest, wenn du jetzt einfach das Nutzsignal lauter drehen würdest, dann würde dieser Einschwingvorgang am Anfang, der würde halt klippen, nennt sich das ja.
Also ein Kratzen.
Erklär das mal besser. So ein Kratzen, genau, aus der schönen runden, also wenn man sich das als Grafik anguckt, aus der schönen runden Welle würde quasi eine wie so eine abgeschnittene Kante werden. Ne? Das geht wie ein Bogen nach oben, dann hast du ein gerades Stückchen und dann geht es wieder ein Bogen nach unten. Und das klingt dann wie ein Kratzen, genau.
Das würde mir dann quasi eventuell die Lautsprecher kaputt machen oder zumindest...
Das würde dir auf Dauer auch die Lautsprecher kaputt machen oder zumindest das Hörerlebnis ein bisschen vermiesen.
Genau. Aber das hätte ich, warte mal, also bei analogen Tonquellen war das Problem nicht so sehr, deswegen musste ich früher nicht so, das war doch genauso, da konnte doch auch was verzerren und...
Es verzerrt, aber es klippt nicht, genau.
Ach so.
Das ist der Unterschied.
Naja, warte mal, also aus der Notwendigkeit heraus, weil man quasi höhere Lautstärkeunterschiede abbilden muss, also Dynamikumfänge, hat man quasi versucht, das für die CD erst da. Ja, vorher war das nicht so notwendig, oder was?
Na, man hat natürlich auch schon
komprimiert und limitiert.
Komprimiert und limitiert, dass einiges nicht lauter wird, als es soll, und komprimiert, damit es... Naja, also gerade Sprache, wenn es eine reine Sprachaufnahme ist, man hat ja, was hat man denn für eine Dynamik in der Sprache, um Gottes Willen?
Das kannst du weiß ich nicht, aber man versucht halt immer, dass das Leiseste und das Lauteste quasi so vermittelt wird, ne? Damit man schön nah und direkt klingt, damit man...
Stichwort Autofahren, also oder bei irgendwelchen Nebengeräuschen, der Küchenradio, ne? Du kochst irgendwie und hast Radio an und willst ja eigentlich das hören, was die gute Frau da im Radio erzählt. Deshalb sind Radiosender im Grunde auch immer... stark komprimiert. Also wenn du dir ein Lied im Radio anhörst, dann klingt das meistens ganz anders, als wenn du dir die CD rausholst.
Klingt super anstrengend. Also gerade in den Höhenbereichen,
ja.
Das ist alles so, das klingt alles, also da zieht sich bei mir richtig das Trommelfell zusammen, selbst wenn ich leise das höre. Also selbst dann habe ich das Gefühl, ich höre laute Musik, weil irgendwie der Stress für das Trommelfell
genau,
ist so krass.
Genau, es wirkt lauter. Das muss ja auch so ein psychischer Effekt wahrscheinlich sein, da kann ich dir auch nichts zu sagen, aber also Ziel des Ganzen ist es ja, dass es lauter wirkt. Technisch ist es ja nicht lauter. Wenn du so ein Messgerät da anschließt, dann schlägt der aus bis aufs Maximum, was er darf oder was er kann. Hm. Und es ist technisch gesehen ist es genauso laut. Aber du empfindest es lauter.
Na, bei das dir ist halt, liegt das an der Dichte der Frequenzen? Also dass so alle Anteile
Dichte
gleichzeitig...
Dichte der Frequenzen? Kann ich mir jetzt... nee.
Na, keine Ahnung.
Es muss an der Lautstärke liegen. Es muss an der Lautstärke liegen, dass die leiseren Anteile, die werden ja lauter gemacht und die im Zweifelsfall die lauteren leiser gemacht.
Da habe ich nämlich schon mal drüber nachgedacht. Man trickst so gerne, also psychoakustische Effekte, dass man zum Beispiel sagen kann, also bei modernen Produktionen, wenn man jetzt sich Streaming-Musik anhört zum Beispiel, sehr moderne Musik, dann wird die eigentlich immer bis auf Anschlag so hochkomprimiert. Da hat man richtig diesen Loudness-War, dass man selbst bei Balladen, bei ruhigen Liedern hat man das Gefühl, boah, das ist irgendwie am Limit. So, ohne dass man
ich habe gehört, dass es für die Streaming-Dienste extra gemastert sogar wird. Dass man es extra herzerrt und nochmal, na wahrscheinlich, weil viele Leute einfach übers Handy hören.
Ja, das Gute ist aber, glaube ich, auch, dass du mit der MP3-Kompression oder andere Kompressionsformate, da wird ja wieder quasi was weggenommen, Frequenzen, die du nicht brauchst, damit du selber sagst, hört sich immer noch gut an. Aber wenn du das Signal von vornherein sehr gut komprimierst, also quasi
Lautstärke-Kompression
und nimmst dann Frequenzen weg, die du nicht zwangsläufig brauchst, um die Datei kleiner zu machen, dann fällt der Verlust nicht so stark auf, wenn vorher schön alles hochgelevelt wurde. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn man tontechnisch bei Aufnahmen ein bisschen tricksen will, kann dann auch mit solchen Sachen arbeiten, zum Beispiel im Klavier, weil du das als Beispiel hattest, wenn ich ein Klavier leise spiele, in Natura, mit meinem Ohr daneben, dann klingt das leise Klavier nicht nur leiser, sondern eben auch etwas dumpfer. Also der gesamte Klang ist, also weil der Hammer nicht so stark anschlägt, gibt es auch nicht so viel Klirren und
die Brillanz Hocken. Ein wenig oder was?
Die Brillanz fehlt und das Ausschwingen ist alles ein bisschen anders, aber wenn ich sehr laut spiele, dann habe ich einen sehr hohen Anteil von diesem Transienten, was du meintest, also dieses erste Geräusch, das erste Klicken, Pocken, wie auch immer. Und das wird dann so dominant, dass ich dann merke, das ist laut gespielt, das muss ich aber nicht unbedingt laut abgespielt bekommen. Das heißt, wenn ich auf einer Aufnahme mit einer guten Kompression durch Toneffekte, sage ich dann halt, mein leisestes Geräusch simuliere ich, also das ziehe ich quasi technisch so laut hoch, wie das lauteste Geräusch. Und der Unterschied für mich als Hörer, den ich wahrnehme, ist, an der einen Stelle klingt es dumpf und zurückhaltend, aber laut. Und
trotzdem
dann,
laut, ja.
Genau, und dann kommt das harsche, fordernde von der lautesten Aufnahme. Und das habe ich aber so weit runtergezogen, komprimiert, dass es sich mit dem leisesten trifft. Und dann empfinde ich als Zuhörer trotzdem noch, ah, hier ist die leise Passage, hier ist die laute Passage. Aber rein technisch habe ich fast keinen Lautstärkeunterschied. Und das haben die mittlerweile so gut raus, dass auch alte Aufnahmen aus den 80ern und davor und wie auch immer, die werden jetzt halt immer geremastert und werden versucht, in diesen Standard zu pressen. Und das macht mitunter eben wie im Radio auch total furchtbare Effekte aus, dass du dann halt irgendeinen alten Klassiker hast, einen Oldie, wo du im Original einen schönen warmen Klang für eine LP zum Beispiel hattest, wo das Schlagzeug so ein bisschen durchhämmert. Beatles-Song zum Beispiel hängt da so auf diesen Crashbecken so ein bisschen rum und spielt da drauf eine Begleitung. Und durch moderne Aufnahmeprozesse sind plötzlich die Stimmen extrem bissig und das Schlagzeug ist aufdringlich und alles wirkt irgendwie laut und voluminös. Und wenn du dagegen eine Originalaufnahme hörst, dann klingt die eher so topfig, warm, so ein bisschen wie Pappkarton, aber auch angenehm. Und ein
bisschen Besteckkasten, ja, die Becken.
Genau, und das finde ich halt ein bisschen schade daran, dass sich auch die Klangästhetik dadurch verändert. Das ist also für mich die negative...
Also, hast du noch hören können, wann es aufgenommen wurde, so ein bisschen, ne? Ja, ja.
Genau, und ich finde ja, Loudness-Wort, du hast ja am Anfang gesagt, das so Krieg der Lautheit, das ist, als ob das generell was Schlechtes wäre, aber es hat ja den Vorteil, dass du Klang, also dass du Signale aufbereitest, dass du sie eigentlich aufwertest oder du zähmst sie, damit sie technisch besser verarbeitbar sind. Aber der negative Teil ist, wenn du das quasi in diesem psychoakustischen Bereich bringst, dass du dann Leute dazu bringst, dass sie eine Lautheit empfinden sollen, die eigentlich da nicht da ist. Oder dann entsteht eine Lautheit, die da nicht hingehört.
Ich wollte gerade sagen, der Krieg findet nämlich permanent in meinem Wohnzimmer statt, wenn ich hier irgendeinen Privatsender gucke und auf einmal setzt die Werbung ein. Also gut, früher war es ja immer so, ne, die Werbung setzt ein und dir fallen die Ohren ab, weil die einfach auch bis zum Erbrechen komprimiert ist, weil die Werbetreibenden natürlich Aufmerksamkeit wollen und dass ihre Werbung gesehen, gehört wird. Inzwischen ist es ja wohl so, es gibt so eine Richtlinie, die da irgendwie die deutschen Rundfunkanstalten meines Wissens alle übernommen haben, so eine Aussteuerung nach Lautheit, sodass eigentlich das nicht mehr passieren sollte.
Ja, da vielleicht nicht, aber guck dir doch mal so einen Streifen hier, so einen Hollywood-Streifen, ist auch egal, ob auf Streaming-Diensten oder halt auf DVD, Blu-ray. Und du schaust dir dann so ein Hollywood-Ding an und guckst dir das über so eine 5.1 Surround-Anlage.
Ja, aber darum geht's ja. Da willst du ja die Dynamik
Nee, die will ich dann nicht. Also das ist ja da, woher, ja,
wenn du die Oma in deiner über Mietwohnung mir vielleicht wird. Nicht, in deiner Mietwohnung vielleicht nicht, aber wenn man irgendwo wohnt, wo man ringsrum Eierkartons
also
an den Wänden hat.
Da, wo das mal hingehört, ja, mit dem Loudness Warp, da möchte ich eine schöne Kompression haben. Da sollen die mal bitte das hinkriegen, dass da nicht irgendwie meine Wohnung dabei eingerissen wird.
Weißt du? Ich hab mir mal von jemandem aus dem Fernsehbereich sagen lassen, der Tatort, ja, Tatort, die Tonmischung vom Tatort, die war immer so kompliziert, weil es gab immer, irgendwo gab es einen Schuss. Und der Schuss musste immer Vollpegel sein.
Ja.
Und alles andere sollte drunter sein. Idealerweise hast du bis zum Schuss auch so eine Rampe gehabt, sage ich jetzt mal, dass du immer lauter geworden bist. Mhm. Und dann kam dieser Schuss, der dich da geweckt hat, ja. Und dann also lauter ging es halt nicht. Also man musste schon gucken, also das ist ja schon die Dynamik. Das ist ja, hat ja auch was mit Dramaturgie zu tun. Also, na, das lasse ich nicht gelten. Also was du jetzt hier mit Hollywood sagst, also da sitzen nun schon, ich sag mal, da sitzen schon ziemlich fähige Leute.
Ja,
also
aber
das,
es muss
das
doch
nimmt
nicht
mich schon mit.
Ich ja, aber schon warte mal. Also es muss ja nur nicht sein, dass ich mir hier so einen Actionfilm angucke und dann geht das hier total schön pompös los. Am besten noch gleich eine Actionszene gleich zu Beginn. Es rappelt in der Kiste und alles schön und so. Ich denke, oh, geil, cool.
Ja, mega.
So, dann kommt die erste Dialogszene und ich verstehe nichts und muss quasi erstmal 10 Punkte hoch. Damit dann beim nächsten kleinen Mini-Musikeinsatz, weil irgendwie die Kulisse wechselt und da läuft einer und bewegt sich zu Musik, die er auf dem Walkman hört und du hörst plötzlich, also und dir fallen die Wände ein dabei.
Da wird schon aber denken, da hat jemand falsch die Anlage kalibriert.
Also ich bitte dich, das geht da so linear rein, wie es nur geht. Ich habe da überhaupt nichts dahinter. Da ist nicht mein IQ drauf. Das ist einfach nur so, wenn ich das Kabel abziehe und lasse es einfach nur über den Fernseher laufen, über diese furchtbaren Flachbilder.
Lass die Brille,
da ist alles schön nah beieinander.
Na, weil der Fernseher selber eine klangverbessernde Maßnahme hat und das
Ach,
selber
der,
wahrscheinlich
der,
noch
der komprimiert. Fernseher, der
könnte also man klangverbessernd in Anführungszeichen, du hast meine Gänsefüßchen nicht gesehen.
Deine Gänsefüßchen, ja. Die will ich auch gar nicht sehen.
Aber es ist also zu Hause, naja, aber guck mal, wenn du im Kino sitzt, Gut, fürs Kino wird nochmal eine andere Tonmischung, auch bildmäßig ist ja auch so, das Grading ist ja fürs Kino irgendein anderes als für zu Hause.
Ah, im Kino ist das auch schlimm manchmal. Also,
aber guck mal. Ja, sicher, aber das gehört ja auch dazu. Also ich meine, ich zahle nicht 10 Euro, dass ich dann rauskomme und sage, boah, das war aber leise, sondern ich will ja, dass na klar will, sagen wir dir, hallo?
Ja, das stimmt.
Ich zahle das dafür.
Ist ja wie beim Rockkonzert, da will ich ja auch
genau, wissen. Und du sitzt doch da und bist halt drauf konzentriert. Das Problem ist, glaube ich, wenn du zu Hause sitzt, dann hast du eben noch Geräusche von der Oma oder das Kind, was drunter schreit. Oder der Hund, der im Hof bellt. Naja, gut, die Oma vielleicht selber nicht, aber das junge Pärchen über dir, oder weiß ich ja nicht.
Ja, ist gut, wenn die noch Geräusche macht. Ja, das tun.
Keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Ich habe dich gefragt, Loudness War, Krieg, gehst du hin oder nicht?
Nein, ich versuche das möglichst zu vermeiden. Ich versuche da zu bleiben, dass die Klangästhetik noch schön ist, auch bei unserem eigenen Podcast, dass halt unsere Stimmen nicht verfremdet klingen und so. Aber ich gehe schon, ich versuche den nutzbaren Anteil mitzunehmen. Ich versuche das Signal so schön wie möglich zu machen, dass wir nicht zu leise sind und dass es nicht irgendwann ein lautes Knallgeräusch gibt und dann passt das alles nicht zusammen.
Dass man es auch im Auto hören kann. Denn wenn ich jetzt an mein Auto denke, was haben wir da? Fahrgeräusche, ich weiß nicht, 70, 80 dB bestimmt, war
in einem normalen und das rumpelt und rasselt Auto. Und rauscht und
modernes Auto hier mit Doppelverglasung.
Ach so, da hast du nur tiefes Rumpeln die ganze Zeit.
Stoßdämpfer ganz hin und die Reifen voll, da bist du vielleicht bei 40 dB, wenn es hochkommt, 50 oder so. Aber du musst ja auch im Auto was hören. Von daher, komprimieren muss sein, aber nicht übertreiben.
Obwohl, manchmal ist es auch schön, wenn bei so einem coolen Hörbuch so eine tiefe, rauschige Rasselstimme da einem was vom Pferd erzählt. Das ist auch sehr angenehm. Ach, da kommen wir nicht überein. Aber ich sage auf jeden Fall Loudness War, ich möchte gerne nicht hingehen. Wenn ich die Wahl habe, gehe ich nicht hin.
Dann lass dich ausmustern.
Ich lasse mich offiziell audiotechnisch ausmustern.
Na gut.
Dann sage ich hiermit Cheerio, meine Freunde. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye, bye.
Ebenso. Gute Nacht.